Heute wollen wir ein Thema behandeln, das eigentlich nicht sehr beliebt ist. Immer wenn etwas um Beschneidung geht, dann sträuben wir uns dagegen. Es wird so viel gepredigt über Wohlstand, über Wohlergehen, über Segnungen, über so viele Dinge, wo uns einfach sagen, das brauchen wir, damit wir weiterkommen, damit wir aufgebaut werden. Aber zeigt uns nicht auch die Natur, wenn wir Früchte ernten wollen, zum Beispiel vom Baum, dass da etwas notwendig ist, damit überhaupt der Baum gute Früchte bringt. Nämlich, da gehört die Beschneidung dazu. Das ist auch zum Beispiel bei den Tomaten so. Man geizt aus. Nun, wie ist es denn bei Christen? Das Thema Beschneidung war noch nie ein beliebtes Thema, aber doch ist es so wichtig, weil es mit unserem geistlichen Reifeprozess zu tun hat, mit Wachstum. Die wilden Triebe abschneiden. Das sind so die Dinge, die in den Wünschen der Menschen drin sind. Kommt immer wieder zum Vorschein und das drückt, weil es eigentlich mit dem Fleisch zu tun hat, mit der Lust des Fleisches. Und ich will heute ein Thema behandeln, das wirklich nicht sehr beliebt ist, aber es muss sein. In den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, schrieb ich eine Broschüre und ich predigte auch da in den 80er Jahren darüber, über dieses Thema. Und das ist einfach die Botschaft vom Kreuz. Und die Botschaft vom Kreuz wurde damals nur schätzungsweise 2% überhaupt gepredigt. Hier bei uns, ich kann es nicht in anderen Ländern sagen, aber die Thematik ist so wichtig und so ernstlich für unser geistiges Wachstum, dass es ohne dem Kreuz, ohne diese Beschneidung, es geht einfach nicht. Und es kommt sonst Wildwuchs und wir erleben das heute zum Beispiel, immer wieder fahren wir in den Nachrichten, in christlichen Nachrichten, dass christliche Leiter, Männer wie Frauen, und nicht nur in den Vereinigten Staaten, Leiter, die überall geachtet sind, dass sie sich scheiden lassen, obwohl die Bibel das ablehnt, das nicht kennt, wenn wir von Neuem geboren sind. Aber da entsteht so viel Leid und es trifft ja die ganze Gemeinde, die hin und her gerissen wird und schwankt, wenn Leiter stürzen, aber es sagt die Bibel, aber wir wollen aus diesem Grund, das ist nur ein Bild, aber wir wollen aus diesem Grund einfach die Thematik des Kreuzes wieder ins Licht drücken und Gott hat mir ganz deutlich gesagt, sprich darüber, auch wenn es für viele unangenehm ist, aber es ist heilswichtig und ich habe das selber für mich erkannt, es geht nicht ohne dem Kreuz. Ich muss immer wieder hin an diesen Ort, wo mein alter Mensch abgelegt ist. Und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, komm, mach das Wort lebendig. Ich bitte dich wirklich, mach das Wort lebendig, dass es wirklich scheidet. Dass eine Scheidung, eine Befreiung dadurch geschieht. Eine Befreiung von dieser Lust, von dieser, ja, wie ein Fangnetz, das Menschen gefangen nimmt. Und ich danke dir, dass du dein Wort lebendig machst, sodass es letztlich zum wirklichen großen Segen wird für jeden, der es hört und der damit Probleme hat. Ich fange an mit der Thematik, die ungekreuzigte Lust, Ursprung der Sünde. Und hierzu gehen wir in Jakobus 1, 14 bis 15. Wir wollen das mal lesen. Hier steht, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und fortgelockt wird. Also von der eigenen Lust. Viele sagen immer gleich, es ist der Teufel. Nein, der Teufel kommt auch noch mit dazu, das ist ganz richtig. Aber es hat mit dem ungekreuzigten Fleisch, was sich ja nicht kreuzigen lassen will, zu tun. Es hat mit uns selber zu tun. Also ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und fortgelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also das Wort Gottes lehrt ganz deutlich, dass die eigene Lust eigentlich der Wegbereiter zur Sünde ist. Und wir sehen das immer wieder, diese Beispiele, es gibt so viele in der Bibel. Und zwar nehmen wir hier mal die Reihenfolge Lust, Sünde, Tod. Das fängt schon bei Adam und Eva an. Dann war das beim Volk Israel in der Wüste, als es das Manna verschmähte. Wir haben das bei der Rotte Korah, bei Achan, König David und vielen anderen mehr. Und es handelt einfach darum, nämlich das ungekreuzigte Ich, das ungekreuzigte Ego des Menschen, ist Sklave der Lust, der Sünde und des Todes. Und ich habe das mal als Krake dargestellt, mit vielen Fangarmen. Im Zentrum die Lust, also die Lustkrake, mit ihren vielen Armen, mit ihren Fangarmen. Und das sehen wir, das können wir sehr gut verbildlichen in dieser Krake mit diesen großen Fangarmen, als Lustfamilie. Die Lust berauscht, die Lust macht unnüchtern. Die Lust verzaubert, die Lust nimmt gefangen, macht abhängig, versklavt. Da hast du all diese Dinge, Begierde, Begehren, Wollen, Wünschen, Wollust, Lüsternheit, Verführung, Habgier, Triebhaftigkeit. Hat alles, kommt aus dieser Lust, aus dieser ungekreuzigten Lust. Das ist eigentlich die gefallene Natur des alten Menschen, der sich hingewandt hat, vom Anfang an durch Eva, Adam, das Erbteil des gefallenen Menschen. Da gehört dazu noch die Zügellosigkeit, Leidenschaft, Hemmungslosigkeit, Geilheit. Wenn ich an dieses Wort Geilheit denke, in den letzten 20 Jahren, ist dieses Wort geil ein Modewort geworden, das nicht nur in der Welt, sondern auch vermehrt von Christen, von christlichen Predigern verwandt wird. Heute meint man dafür, etwas ist geil, es ist super. Aber die wahre Meinung von Geilheit, das hat das Wort aufgeilen, das hat eben gehört zu dieser Lustfamilie dazu. Das hat mit dem Fleisch zu tun. Ausschweifungen, Maßlosigkeit, bekommt nicht genug, sucht nur das Seine, herrscht durch das Fleisch, streitet wider Seele und Geist, gebiert die Sünde, führt zum Abfall von Gott und zum Tod. Das sind Fakten, da kommen wir überhaupt gar nicht drum herum. Nehmen wir zum Beispiel hier, in Johannes 8, 44 sagt Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, Vers 31, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden, das meint die Lüste, eures Vaters, wollt ihr tun. Der von Gott abgefallene Mensch tut die Lust seines geistlichen Vaters, welcher Satan ist. Jesus sagt hier nochmal, die Begierden, die Lüste eures Vaters, das wollt ihr tun. Diese Lust ist aber nicht von Gott, sondern von der Welt. Hierzu nochmal 1. Johannes 2, 16 bis 17. Müssen wir unbedingt lesen, es gehört ja dazu. Denn alles, was in der Welt ist, also in dieser Welt, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht, so erleben wir, Klimawandel etc.,
All das, es trifft wirklich ein. Diese Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich habe das vorhin dargestellt als Lustkrake. Fakt ist, in Wahrheit beherrscht diese böse Lust, diese Fleischeslust, den alten Menschen, er ist ihr Sklave. Er kann seiner eigenen Lust nicht widerstehen und wird von ihr fortgezogen, fortgelockt. So war sie auch bei Eva. 1. Mose 3,1. Ihr juckte es in den Ohren, als die Schlange zu ihr redete. Hier war es die Ohrenlust. Gibt ihr die Augenlust, die Sinneslust. Es war die Ohrenlust, die sich für den Reizeinfluss der Schlange öffnete. Damit war der Weg frei in die Schaltzentrale des Gedankenzentrums von Eva, wo der Geist der Verführung alle Lustsinne von Eva erweckte, mobilisierte und aktivierte. So sprach der Geist der Verführung zu Eva. Und er sagte, schau dir diesen Baum an. Und sie reagierte. Ist ja klar, es war bereits in ihrer Schaltzentrale. Sie hatte gar nicht von vornherein abgewehrt. Sehen wir, Paulus sagt, wir nehmen unsere Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir müssen bestimmte Dinge, die schädlichen Einfluss haben auf unser Leben, müssen wir abwehren. Wir dürfen diese Gedanken nicht reinlassen. Und da ist er bereits schon drin. Und dann ist es schwierig, weil es eine Familie ist. Es sind insgesamt 8 Geister, die wieder zurückkommen, die wieder rauszukriegen. Nun sprach diese Stimme, schau dir diesen Baum an. Und in 1. Mose 3,6, da heißt es, und die Frau sah, sie erkannte, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, einzig zu geben. Hier hast du wieder diese Lustfamilie. Fakt ist, dass gerade Eva von dieser Lust, gehen wir zurück zu Jakobus 1,14, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen, gelockt wird. Das geschah hier bei Eva. So wurde Eva völlig von Begierde nach diesem Baum der Erkenntnis von einer starken Habsucht und Wollust überwältigt. Sie war Sklavin ihrer Lust, gefangen von den Gedanken, die Frucht muss ich genießen. Aber die Lust muss ja empfangen. Wenn die Lust nicht empfängt, kann sie keine Sünde gebären. Aber hier empfängt sie und sie gebar die Sünde. Und sie brachte die Scheidung. Sie musste raus aus diesem Garten, aus diesem Paradies. Und wir lesen weiter. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. In dem Moment, wo Eva empfing und ihr Verlangen und ihre Lust stillte, gebar die Lust die Sünde. Eva war in Sünde gefallen. Sie blieb ja nicht allein, sie wurde als Sklavin der Sünde, selbst zur Verführung. Und das geschieht wirklich bei jedem, der in der Sünde gefangen ist. Er wird eigentlich zum Verführer, wenn er nicht wieder umkehrt. Er sagt, komm, ich hab's getan, ist halb so schlimm. Macht's auch. Und das sehen wir wie ein Dominoeffekt. Das ist ein wirklicher Dominoeffekt. Die Lust empfängt, sie gebiert die Sünde. Die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Da gibt es so viele Beispiele. Ich nehme noch ein Beispiel, das genau die Situation hier untermauert. Und zwar die Gräber der Gier. Kibrot Hatawa. Das steht in 4. Mose 11,4 bis 35. Die Begierde nach Fleisch. Hier war die Lust nach den Fleischtöpfen Ägyptens der Anlass zum Abfall von Gott. Obwohl das Volk in der Wüste mit himmlischem Manna versorgt wurde, also mit Engelsspeise. gierte und gelüstete es nach ihren alten Lebensgewohnheiten. Da müssen wir aufpassen. Immer wieder kommt das, selbst ein Kinder Gottes immer wieder sagen, ach, das war schön, ach, das war schön. Und dann kommt man in diese Falle, die der Teufel stellt. Und lesen wir jetzt mal hier in 4. Mose 11, 4. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, an die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Nun ist unsere Seele vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna schauen unsere Augen. Und das Schauen auf das Manna, das ist Abscheu. Also im geistlichen Sinn ist das eigentlich schon eine Hinwendung, wo der Zeiger wirklich auf Minus schlägt. Mir reicht's. Ich will nicht mehr geistlich sein, ich will dieses Manna nicht, ich will einfach wieder die Gurken, ich will einfach wieder den Lauch, die Zwiebeln, den Knoblauch. Hier sehen wir auch hier wieder die krake Lust, welche ihre verderblichen Fangarme dort bringend um das murrende Volk Israel schlingt. Sie visionieren direkt von ihren früheren Lebensgewohnheiten. Die Folge ist, dass sich ihre Kehle vor Verlangen zuschnürt. Hier brennt eine zügellose Leidenschaft schon in Gedanken daran, an das alte Leben. Doch, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Ich wollte gerade an das Lied denken, ach, wären wir doch in Düsseldorf geblieben. Und das hat nichts damit zu tun, entschuldigt. Aber es ist so, dieses ach, wären wir doch. Nun, wir wissen alle, dass sie den Herrn damals nicht erkannt hatten. Gott hatte Mose Gnade gegeben, aber es gibt so viele Kinder und gerade jetzt in der Endzeit Kinder Gottes, die immer wieder sich vom Fleisch linken lassen. Und wenn natürlich der Prediger in einer Gemeinde überhaupt nie das Kreuz erwähnt, obwohl sie haben die Bibel, sie lesen es, aber die sagen, okay, das kann ja nicht so wichtig sein, es wird ja gar nicht mehr gepredigt, es sind ja andere Dinge, die uns ja geistlich vorwärts bringen. Brauchen wir nicht das Kreuz, dürfen wir nicht stehen bleiben, nur weiter, nur weg. Jesus hat es getan, wir brauchen da nicht mehr hin. Aber es ist ein großer Irrtum. Das ist ein ganz großer Irrtum, weil ohne dem geht es nicht. Nun, es heißt ja wirklich in Galater 5, 23, 24, die aber den Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Nochmal, Paulus sagt deutlich, die aber dem Christus angehören, die haben das Fleisch samt ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Gehen wir zurück in 4. Mose 11, 33, 34. Wie Gott sie dahingab in ihren Lüsten. Ihre Begierde brachte sie praktisch um. Und da steht nämlich, das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk. Und der Herr schlug das Volk mit einer sehr großen Plage. Und man gab diesen Ort den Namen Kibroth Hattawa, Gräber der Gier, weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen war. Ganz klar, da kommen wir nicht drum herum. Wir sehen, was die Begierden des Fleisches anrichten. Die bringen uns zu Fall. Ein anderes sehr wichtiges Beispiel. Eine Sünde lähmt ein ganzes Volk. Ist die Lust Achans, die zur Kollektivschuld für ganz Israel wird. Lesen wir dazu Josua 7, 1 bis 26. Das Beispiel zeigt eine besondere Tragik und Auswirkung der Lust, Sünde und Tod. Jakobus 1, 14. Hier gebiert die Sünde eines Mannes den Tod von 36 Israelis. Hier geht es um eine Kollektivschuld, weil Gottes Verheißung für das ganze Volk gelten und der Ungehorsam eines Menschen somit alle trifft. In Josua 7,1 lesen wir deshalb, und das wollen wir hier mal lesen, und die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Hier lesen wir, dass Gott den Ungehorsam eines Mannes als Verschuldung des ganzen Volkes ansah, also Kollektivschuld. Die Lust und die Sünde eines Mannes, nämlich Achans, schwächte und lähmte somit ein ganzes Volk. Die Folge war, und das sehen wir in der ganzen Geschichte, allgemeine Kraftlosigkeit. Da war kein Fortkommen, da war kein Sieg mehr da. Josua 7,4-5 sagt, da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf zur Schlacht natürlich, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Sehen, Kraftlosigkeit. Warum? Sie hatten den Fluch angezogen. In Josua 7,10-15 erfahren wir, dass die Übertretung eines Einzelnen als Schandtat für ganz Israel gerechnet wurde. Achan hatte Gebanntes genommen. Darum konnte ganz Israel nicht vor den Feinden bestehen. Sie wurden selbst zum Bann. In Vers 13 lesen wir dazu. Steh auf und heilige, sondere ab das Volk und sprich, heiligt euch für morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Gebanntes ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte hinweggetan habt. Gott gab hier klar und unverständlich zum Ausdruck, dass die Absonderung, also Kadosch, die Heiligung von der Sünde, dem Gebannten, der einzige Weg zur Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott war und der Vollmacht und Kraft Israels über seine Feinde war. So verhält es sich bis auf den heutigen Tag. Hier gehen wir ins Neue Testament. Ist sehr interessant. In 2. Korinther 6,17-1 steht, da schreibt Paulus, darum geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen, und ich werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Gehen wir zurück zu Achan. Achans Lust gebar die Sünde und die vollendete Sünde gebar den Tod. Ihn traf das Todesurteil Gottes. Josua 7,15. Er sollte mit allem, was zu ihm gehört, mit Feuer verbrannt werden, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. In Vers 20 wird Achan von Josua zur Rede gestellt und er bekennt seine Sünden. Er sagt, ja, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Und jetzt sehen wir, das erinnert uns an Eva. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel. Eva, erinnert euch, Eva sah die Frucht und begehrte nach ihr. Es hat wieder mit der Augenlust zu tun. Du siehst Dinge. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, sowie 200 Schekel Silber, die Lust nach den Mammon, und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel, und ich bekam Lust danach, und ich nahm es. Sehen wir, das ist wirklich, das ist ein Hammer, was in Jakobus 1,14 steht. Das ist ja alles aus dem, was vorher war, schon im Alten Testament, durchgehend, immer wieder wiederholt es sich. Bis auf den heutigen Tag erleben wir diese Fakten. Und jeder von uns steht diesem Kampf. Das ist ein Kampf, den wir zu führen haben, ein Glaubenskampf. Widerstehen der Lust des Fleisches. Und wir haben heute in der Zeit von Internet und Fernsehen und alle möglichen Arten von Kommunikation, gibt es mehr als genug Möglichkeiten, in diese oder in diese andere Lust hineinzufallen und uns davon gefangen nehmen zu lassen. Nun, auch hier war die Begierde der Lust stärker, brachte Achan zu Fall. Hier war die Habgier der auslösende Faktor. Jene brachte Achan und seine Sippe den Tod. In Josua 7,25 bis 26 lesen wir. Und Josua sagte, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn, und sie verbrannten sie mit Feuer, bewarfen sie mit Steinen, und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor, das heißt Ort des Unglücks bis zum heutigen Tag. Ihr Lieben, das Karussell der Lust hat seit dem Sündenfall Adams die ganze Erde erfasst. Die Lust der Begierde, des Fleisches, der Gedanken. Der gottlose Mensch ist sein bester Kunde. Leider zieht sie gerade heute in der Endzeit so viele Christen in ihren Bann. Satan, der Besitzer aller Vergnügungsparks dieser Welt, hat einen Spezialservice für Christen eingerichtet, um sie als Engel im Lichtgewand mit einem Blendwerk besonderer Art zu fangen. Wir wollen nun am Beispiel eines von Gott erwählten Mannes im Alten Bund sehen, wie Satan gerade auf die Auserwählten Gottes seine Lustpfeile abschießt. Das ist bis heute immer wieder erfahrbar. Immer wieder lesen wir zu bestimmten Abschnitten von Dienern Gottes, die gestürzt sind, Opfer dieser Lust wurden. Lesen wir die Geschichte von König David, der ja ein Freund Gottes war. Er wurde ein Opfer der Lust. Beispiel Davids Ehebruch, Mord, die Folgen. 2. Samuel 11,2 bis 12,18. Ich werde nicht alles lesen, aber ich werde hier einige wichtige Fakten. David ist uns ein wichtiges Beispiel. Die Geschichte Davids zeigt, dass Gott sich schwache Menschen erwählt. Dich, mich, uns. Durch die es sich verherrlichen will. Der Sündenfall Davids blieb nicht ohne Strafe für ihn. Gott sieht die Person ja nicht an. Doch die Erwählung und Berufung Gottes sind unbereubar. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Die Schwäche Davids wird durch die Treue Gottes überwunden. Am Ende seiner Tage hat David den Sieg über die verderbliche Lust, obwohl er kannte ja das Kreuz nicht. Am Ende seiner Tage brachten seine Diener ihm ein junges Mädchen zum Wärmen in sein Bett. Aber er kannte sie nicht. Die Lust war überwunden. Nun wollen wir hier lesen in 2. Samuel 11, 2 bis 5. Lesen wir den Hergang der Versuchung. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf den Dach seines Königshauses erging. Jetzt lesen wir dasselbe Wort. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Sie war natürlich nackt. Sie war im Innenhof gewesen. Aber sein Haus war höher. Er konnte von oben, von seiner Plattform runterschauen. Und er wandte seinen Blick nicht ab. Er wusste, dass diese Frau verheiratet war, dass sie nicht ihm gehörte. Nun, er schaute länger hin, weil hier heißt es in dem Text, sie war von sehr schönem Aussehen. Sehen wir, und da ist genau Jakobus 1,14 eingetreten. Ganz genau dasselbe Beispiel wie bei Eva, wie bei Achan, wie bei all dem anderen. Die Lust empfing. Nämlich hier lesen wir weiter, und David schickte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte zu ihm, ist das nicht Bathseba, die Frau Urias des Hethiters? Nun, was war geschehen? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ihr kennt sicher dieses Sprichwort. Hier war es wahrscheinlich bei David genauso. Müßiggang. Und das ist ganz gefährlich für Christen, für wiedergeborene Kinder Gottes. Wenn wir Müßiggang haben, wenn wir unsere Gedanken schweifen lassen nach das und jenes, du denkst dir nichts, du hast deine Gedanken nicht gefangen unter den Gehorsam Christi. Du bist nicht angeschlossen am Kraftwerk Gottes, am Heiligen Geist, sondern du lässt alles schweifen. Ich habe mal Gott gefragt, vor vielen Jahren, wie lang dauert es, bis Mächte der Finsternis eindringen können? Die Rückkehr der unreinen Geister, die in Lukas 11 stehen. Und er sagte mir, eine Sekunde. Ist unvorstellbar. Aber es ist wirklich so. Es dauert eine Sekunde. Es dauert nicht lang. Und in dieser kurzen Zeit, wo er hinsah, konnte er seinen Blick nicht mehr abwenden. Dieses sich ergehen lassen auf dem Dach des Palastes war ein geeigneter Moment für die listigen Anläufe vom Teufel, der sehr wohl die Schwächen von David für Frauen kannte und nutzte. Gerade zu dieser Stunde badete sich Bathseba, die Frau Urias, im Hof ihres Hauses. Und das konnte David nicht verborgen bleiben. Sein Haus lag ja viel höher, sein Palast. Er wurde neugierig, sah ihr zu. Das ist aus dem Text zu ersehen. Denn sie war von sehr schönem Aussehen. Und in diesem Moment packte ihn die Lust. Ihr Lieben, wenn ich das mal so vergleichen möchte, wir alle haben schon von Grizzlybären gehört, diese 2,5 Meter riesigen Tiere mit einer riesigen Kraft. Und ich möchte die Kraft der Lust vergleichen wie mit der Kraft eines Grizzlybärs. Wenn wir mit ihm kämpfen würden, wir wären immer unterlegen. Wir haben nicht die Kraft eines Grizzlybärs. Und wir dürfen niemals die Kraft der Lust unterschätzen. Weil die Lust ist stärker als wir. Die Lust des Fleisches. Die zieht uns weg, wenn wir nicht im Geist sind, wenn wir nicht widerstehen. In diesem Moment packte ihn die Lust. Die ganze Lustfamilie hatte David angegriffen und eingefangen. Erstens, die Lust der Augen. Zweitens, die Fleischeslust. Drittens, die Sinneslust. Viertens, die Wollust. Also die Begierde. Fünftens, die Habsucht. Sechstens, die Unbesonnenheit. Oder Unnüchternheit. Siebtens, die Triebhaftigkeit. Achtens, die Zügellosigkeit. Neuntens, die Unbeherrschtheit. Zehntens, und jetzt kommt das, die Entschlossenheit zum Ehebruch. Wow, das ist eine ganze Menge. Nichts und niemand konnte David mehr von seinem Plan abhalten, diese Frau zu besitzen. Auch nicht der Fakt und die Tatsache, dass sie die Frau Urias war, der ihm treu ergeben war, war ein Kriegsmann. Und jetzt kommt ein Wandel in diesen Mann Gottes, der ja wirklich mit dem Herrn wandelte, der in seinen Kriegen Gott immer durch seinen Propheten Nathan um Rat fragte, der Gott liebte von ganzem Herzen. Auf einmal kam eine Spaltung in ihm. In 2. Samuel 11, 4 bis 5 lesen wir, da schickte David Boten hin und ließ Bathseba holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Danach heißt es, und sie kehrte in ihr Haus zurück, und die Frau wurde schwanger. Und sie schickte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Wow. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Hier sehen wir das. Aber es blieb nicht allein bei dieser Schwangerschaft. Das ist ja dieses Todeskarussell, das durch die Lust, durch diese ungekreuzigte Lust wirklich empfangen hat. Die Lust, wenn empfangen hat, gebiert die Sünde. Die Sünde, wenn sie empfangen hat, gebiert den Tod. Und jetzt sehen wir, wie dieser Domino-Effekt wirkt. Auch hier empfing die Lust und gebar die Sünde. Diese wurde durch einen teuflischen Mordplan Davids gegen Uriah vollendet. Ist unglaublich, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber doch war es ein Fakt. David war nicht mehr Herr seiner Sinne. Er hatte alle Kontrolle verloren. Er war Sklave seiner eigenen Lust, seiner eigenen Begierde, der Fleischeslust. Und er konnte ihr nicht mehr standhalten. Als Knecht der Sünde musste er ihr weiterhin dienen. Das ist unglaublich. Nun, wir wissen, Satan ist ein Mörder vom Anfang an. Und er brachte David dazu, Uriah, Bathsebas Mann, heimtückisch ermorden zu lassen. Nur, der Mord geschah nicht sofort. Wir müssen uns mal vorstellen, was war in diesem Freund Gottes, was war in diesem Mann Gottes passiert? Was war in ihm geschehen, dass er so verblendet wurde durch diese Lust, durch diese scheinbar harmlose Sache? Ach, du schaust mal hin und bis heute, und ich treffe und kenne immer wieder Männer, die zu mir gesagt haben, auch Leute, du, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mir ein Pornoheft reingezogen und ich komme fast nicht weg. Und dann erkläre ich ihm das, wie schnell das geht, innerhalb einer Sekunde. Dem Teufel ist es völlig egal, wo du deine Lust hast. Ist nicht immer Sex. Können andere Dinge sein, wie bei Achan. Geld, ein schöner Mantel. Egal was. Es gilt auch Frauen, die einfach sich gerne Schmuck anschaffen, die an den Dingen der Welt hängen. Und die Bibel warnt uns ganz klar im Neuen Testament, wir sollen nicht an den Dingen dieser Welt hängen. Es ist uns alles erlaubt, aber es soll uns nicht gefangen nehmen lassen. Und nun sehen wir, dass wirklich David ein Gefangener war, seiner eigenen Lust und sein Wunsch in ihm. Er war nicht mehr nüchtern, er war berauscht. Er musste diese Bathseba als Frau haben. Und dann kam ein wirklich furchtbarer Gedanke über ihn, ein Plan, den der Teufel ihm eingab. Lass den Mann, deinen Freund, deinen treuen Heeresführer, lass ihn den Uriah umbringen. Und in 2. Samuel 11, 13 lesen wir, und David lud Uriah ein. Schauen wir mal den Plan, er heuchelte vor ihn. Er lud ihn ein, nicht weil er ihn liebte, sondern er hatte einen Plan. David lud Uriah ein und er aß und trank vor ihm und David machte ihn betrunken. So fiel David immer tiefer in die Verstrickung von dem Feind. Er heuchelte jetzt. Er heuchelte Uriah Freundschaft vor, trank mit ihm und machte ihn betrunken. Aber jetzt schauen wir mal, wie war Uriah? Uriah aber achtete David. Er liebte ihn. Er war bereit, sein Leben für ihn zu geben, als sein König. Und David, er vergalt die Treue von seinen Knechten mit einem Mordkomplott gegen ihn. Wir erkennen hier die absolute Grausamkeit und Zerstörungswut Satans, der David vollkommen im Griff hatte. David war in tiefster Knechtschaft. Wie konnte sowas passieren? Der Anfang der tödlichen Verstrickung war die Lust. In 2. Samuel 11, 14 bis 16 setzt David seinen tödlichen Plan in die Tat um. Lesen wir. Und es geschah am Morgen. Da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief Folgendes. Du, stelle Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Joab, der natürlich seinen König gehorsam geschworen hatte, tat, was David ihn anordnete. So starb Uriah nach dem Gebot Davids. Als man David berichtete, dass Uriah tot sei, war diese Sache, lesen wir, nicht so schlimm in seinen Augen. Denn das Schwert frisst bald so und bald so. Wir erkennen hier deutlich etwas, jetzt im Herzen Davids, was sich breit gemacht hat. Er war unter Gericht Gottes gefallen, er war verstockt. Verstockung nennt man etwas, wenn man eine Sünde verharmlost. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Jeder muss ja schließlich mal sterben. Also er hatte nicht mal mehr Gewissensbisse. Es tat ihm nicht mal leid. Nun, er bezahlte einen schweren Preis. Was war denn der Preis? Der Preis war die Trennung zwischen ihm und Gott. Wie ein Schwert trennte diese Sünde David von Gott. Wie ein Schwerthieb. Die Scheidung von Seele und Geist. Hebräer 4,12. Seine Gemeinschaft mit Gott war unterbrochen durch diese Sünde. David kannte Gott und Gott redete mit ihm. David war ja von Gott gesalbt und auserwählt, König über Israel zu sein. Aber sehen wir, jetzt kommt es, wo Gott den Propheten Nathan benutzt, um zu David zu reden. In 2. Samuel 7, 8 bis 9. Und er sendet ihn und gibt ihm den Auftrag und sagt, so sollst du zu meinem Knecht David sagen. So spricht der Herr, der Heerscharen. Ich habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wo du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich den Namen der Großen, die auf Erden sind. Gott bezeugt hier David, ich bin mit dir gewesen, überall wo du warst. Da war also sehr viel, ich bin mit dir gewesen. Beide verband eine Freundschaft, ein Bündnis des Vertrauens. Durch Vertrauen auf Gott bezwang der junge David mit einer Steinschleuder den Goliath. Durch Vertrauen zu Gott führte er seine Kriege. Und nun geschah das Unfassbare. Davids Herz wandte sich durch die eigene Lust, welche ihn beherrschte, verwandelte sich der Sünde zu, wurde der Sündeknecht. Als Gottesknecht kehrte er um wegen einer Begierde. Ehebruch. Ehebruch. Ehebruch ist nicht harmlos bei Gott. Ehebruch ist nicht harmlos bei Gott. Das gilt auch heute noch. Ich will niemanden verurteilen von den Männern und Frauen Gottes, die heute in Ehebruch fallen. Von Christen, die sich heute scheiden lassen. Aber es steht schwarz auf weiß da, dass es eine Trennung bewirkt. Das ist nicht harmlos vor Gott. Er wurde der Sündeknecht und jeder, der diese Dinge tut, er sagt, es ist harmlos, so wie David gesagt hat, ach, das ist nicht so schlimm. Aber es ist doch schlimm. Es ist nämlich etwas von ihm weggegangen, die Salbung. Die Salbung wich von David. Er fiel nämlich unter das Gericht Gottes. Und in 2. Samuel 11, 27 lesen wir Folgendes. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Ich möchte hier mal zu den 10 Geboten zurückgehen, als geistliches Fundament, die von Gott damals eingesetzt wurden. Und wir wissen ja, wer darauf baut, ist gesegnet und wer dagegen handelt, kommt unter dem Fluch. Hier hatte David zumindest 6 Gebote gebrochen, nämlich, du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren, du sollst nicht Ehe brechen, zweitens, du sollst nicht töten, du sollst nicht gelüsten nach dem Haus deines Nächsten, noch nach seinem Feld, seinen Knecht, seinen Rind, nach seinen Esel, noch nach allem, was dein Nächster hat. Hat er auch getan. Du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen. Du sollst nicht stehlen. Das sind Dinge, wo er schuldig geworden war. Er war ja noch unter dem alten Bund. Und selbst wenn du heute in dieser Sache drin bist und du sagst, okay, das gilt ja alles nicht mehr. Wir sind im neuen Bund. Da möchte ich dir sagen, du täuschst dich. Wir sind im neuen Bund. Aber er gibt im neuen Bund, Gottes Geist gibt uns ein neues Herz. Und der Herr schreibt seine Gebote in unsere Herzen hinein. Es geht nicht ohne Kreuz. Der Unterschied, der Unterschied ist darin, dass er, David und all die anderen, die gefallen waren, das Kreuz nicht gekannt haben. Aber wir haben das Kreuz, wir können zum Kreuz gehen. Und am Kreuz wird der alte Mensch abgelegt. Am Kreuz müssen wir unser Fleisch hinbringen, um es mit ihm zu kreuzigen. Das müssen wir immer wieder tun, das ist nicht eine einmalige Sache. Weil unser Fleisch kann sich nicht bekehren, das sehen wir hier. Bei David, bei all den anderen. Es ist unmöglich, sagt Paulus. Und das Fleisch soll nicht über uns herrschen, sondern wir sollen im Geist sein. Also, das Gericht fängt am Haus Gottes an. Gott züchtigt jeden, den er lieb hat. In 2. Samuel 12, 7-15 lesen wir, wie der Prophet Nathan von Gott zu David gesandt wird, um ihn seine Sünde vorzuhalten und ihm den Sündenlohn zu verkündigen. Er ging hin und er sagte ihm den Ausspruch Gottes. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen. Dafür, dass du mich verachtet hast und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen. Nehme deine Frauen von deinen Augen weg und gib sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich aber werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Wow. Ja, wir können sagen, wenn wir das lesen, das ist so im krassen Gegensatz zu dem, was man so oft heute als Predigt hört. Heute ist alles möglich, heute ist alles erlaubt. Oh, Gott ist Liebe. Er tut das doch nicht. Aber hier sehen wir, Gott macht keine Ausnahme, nicht mal bei seinem Knecht. Im Gegenteil, die Hand Gottes liegt von diesem Zeitpunkt schwer auf ihn. Wir lesen das übrigens auch in den Psalmen. Aus dieser Zeit stammen ja die Bußpsalmen Davids. Doch Gott hält seine Gnaden zu sagen mit David aufrecht, auch wenn er ihn schwer züchtigt. Wie sollte er sonst den Gehorsam lernen? Und Fakt ist, ihr Lieben, ich habe das erlebt, bei mir erlebe ich immer wieder neu. Wir lernen nur durch Fehler. Gebe Gott Gnade, dass wir aus den Fehlern lernen. Dass wir nicht mehr hineinfallen, in dieselbe Falle. Hier lesen wir mal im Hebräer 12, 4-11 folgendes. Da heißt es, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und ermahne nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Denn sie züchtigten uns freilich für wenige Tage nach ihren Gutdünken. Er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit. Nachher gibt sie aber denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Also, das heißt, David war als Sohn behandelt und von Gott gezüchtigt. Die Straflektion Gottes hat eine heilsame Wirksamkeit auf das spätere Leben von David und auf alle, die heute als Kinder Gottes, als Lernende in die Schule des Gehorsams Gottes gehen. Wir lernen aus den Fehlern anderer. All das, was in der Bibel drin ist, das gilt bis heute. Ich habe mal einen Mann Gottes, einen mir sehr nahe stehenden Mann Gottes, den Gott sehr zum Segen über Tausende gebracht hat, beerdigt. Ich will nicht näher eingehen, weil sonst würde man den Namen des Mannes kennen. Und ich habe ihn geschätzt und ich schätze ihn noch bis über seinen Tod hinaus. Aber als er alt war, war eine wunde Stelle in sein Leben und er stürzte. Er kam aber mit einem blauen Auge davon. Ich habe ihn beerdigt. Und als er im Sarg lag, war eine Seite seines Gesichts friedvoll, wunderbarer Ausdruck des Friedens, und die andere Seite seines Gesichts, die war verschwollen, verquollen, blau. Was war geschehen? Er war schwach geworden in seinem Fleisch. Seine Sekretärin hatte ihn fast zu Fall gebracht. Wie weit, das weiß allein Gott. Aber ich weiß, dass er mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Und als ich ihn damals beerdigt habe, ich war so schockiert. Und Gott sprach in dieser Situation zu meinem Herz und hat gesagt: Dieter, vergiss das nie, solange du auf der Erde bist. Dein Fleisch kann sich nicht bekehren. Pass auf, pass auf, pass auf. Und immer wieder denke ich dran. Und ich habe nicht in meinem Geist einen Richtgeist, um andere zu verurteilen. Ich war früher schärfer gewesen. Ich konnte es nicht verstehen. Ich komme ja aus einer gescheiterten Ehe. Ich war nicht wiedergeboren. Und ich war tot. Und Gott hat mich auferweckt. Er hat mir vergeben. Aber wenn ich heute sehe, wie viele Männer und Frauen Gottes, Propheten, Heiler, wie sie alle dienen in den Gaben Gottes, wie sie heute stürzen, in dieser Lust und in der anderen Lust, Mammon, Ruhm, Ehre, weil keiner von ihnen das Kreuz predigt. Und ich hatte es sehr schwierig, wenn ich gepredigt habe. Man hat mir oft vorschreiben wollen, was ich zu predigen habe. Und ich bin dann gar nicht mehr gerne gegangen. Und ich muss bis heute durchs Kreuz gehen. Weil es der einsame Weg, er scheint ein einsamer, ist ein Weg der Beschneidung. Aber wir brauchen es. Wir müssen erkennen, unser Fleisch kann sich in Ewigkeit nicht bekehren. Wir können in Sprachen beten, spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber der Teufel, er hat Zeit. Er hat Zeit. Und eines Tages bist du sicher und denkst, okay, läuft alles bestens mit deinem Leben. Und dann kommt er und wickelt dich langsam um die Finger. Sehen wir, da müssen wir aufpassen. David wird als Sohn behandelt und von Gott gezüchtigt. Das geschieht auch bei uns. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. So lesen wir es in 2. Timotheus ab 3,16. Nun gehen wir zurück zur Strafrede Nathans und der Urteilsspruch Gottes. Da geschah doch hinten nach. Geschah etwas bei David, wo in sein verstocktes Herz reinkam. Nämlich, es führte ihn, und Gott sei es dafür gedankt, zur Umkehr, zur Sündenerkenntnis. Es traf ihn wie ein Pfeil. Schmerzlich wurde denn David bewusst, was er getan hat. In 2. Samuel 12, 13 bis 15 beugt sich David unter seine Schuld vor Gott. Hier erkennen wir auch die große Gnade, die dem Sünder zuteil wird. Gott lässt ihm sein Leben und er lässt ihm seine Sünde. Jedoch fordert der Herr die Frucht der Sünde, das Leben des Kindes, welches aus der frevelhaften Beziehung mit Bathseba entstand. Natürlich kann das Kind nichts dafür. Und ich glaube auch nicht, dass er das Kind bestraft hat. Er bestrafte David. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Im Grunde genommen ist es ja Gnade Gottes, wenn ein Sünder in großer Verstockung wieder zur Buße und Umkehr zur Wahrheit gelangt. Hierzu lesen wir in 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Es wäre jedoch ein Irrtum, wenn wir meinen, dass mit der Sündenvergebung Gottes auch alle damit entstandenen Folgen beseitigt sind. Das ist ein Irrtum. Im Fall David sehen wir jedoch, dass er keineswegs ohne Strafe blieb. Ohne Züchtigung, dass Gott ihn beschnitten hat. Wie hätte er sonst aus seinen Fehlern lernen können? Es geht uns nicht anders bis auf den heutigen Tag. So ist die Zucht Gottes gerade für Söhne Gottes vorgesehen. David versuchte mit Fasten und Gebet 7 Tage lang Gottes Urteil umzustimmen. Er hat alles versucht mit Heer und Kraft. Mit der Hoffnung, dass er ihm doch seinen Sohn das Leben geben möchte. Vergeblich. Wir haben vorher in Hebräer 12, 4 bis 11 die Motivation der Zucht Gottes erkannt. Ich habe es vorgelesen. Sie dient uns zur Heiligung. Heiligung meint Kadosch. Absonderung vom Bösen. Absonderung für Gott. Abseits stellen. Das lesen wir Psalm 51 mal. Das ist der Bußpsalm Davids, der speziell die Sünde und den Ehebruch mit Bathseba behandelt. Und das ist, er spricht für sich. Hier heißt es, ich lese ihn ganz. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen. Und meine Sünde ist stets vor dir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinen Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Da war noch nicht das Opfer Jeschua damals. Es war noch nicht sein Blut, aber hier ist ein Bild darauf hin. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg doch dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Und erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Wir sehen also, was dadurch geschehen ist. Diese Sünde, in der er gefallen war, die benutzte nun Gott, dass er andere mahnte, nicht mehr diesen Weg zu gehen. Halleluja. Lesen wir weiter, was er sagt in diesem Bußpsalm. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Und Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst. Baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinen Altar. Fakt. In diesem Psalm spricht David tatsächlich prophetische Worte aus. Er erkennt, dass das Lustprinzip und seine Folgen aus Jakobus 1,14 Lust, Sünde, Tod als Erbe des Fluchs auf alle Menschen übergegangen ist, auch auf ihn selbst. Er sagt, in Sünden bin ich geboren. Die geistliche Erkenntnis, dass selbst die Erwählung und Berufung Gottes nicht vor Sündenfall bewahrt, trifft ihn zutiefst. Darum spricht er prophetisch, schaffe in mir ein reines, ein neues Herz. Gib mir einen erneuerten Geist, der ständig bei mir ist. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Hyssop wurde ja als Sprengwedel und Streichquaste für das Blut des Passahlammes verwendet, ist also ein Hinweis auf das Blutopfer Jesu, Jeschua am Kreuz von Golgatha, wo er mit einem Opfer später alle, die geheiligt werden, vollkommen machte. David lernte letztlich aus seinem Sündenfall. Und als er hoch betagt war und alt, hatte er den Sieg über Lust, Sünde und Tod. Lesen wir. Und der König war alt, hoch betagt. Man bedeckte ihn mit Kleidern, aber es wurde ihm nicht warm. Da sagten seine Diener zu ihm, man suche meinem Herrn, dem König, ein Mädchen, eine Jungfrau, dass sie vor dem König dienend stehe und seine Pflegerin sei. Wenn sie dann in deinem Schoß liegt, wird meinen Herrn, dem König, warm werden. Und man suchte ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet Israel, und man fand Abishag, die Schunemiterin, und brachte sie zum König. Das Mädchen war überaus schön. Also, wenn man auf die heutige Zeit nimmt, wir haben ja heute überall Misswahlen, dann war es zu dieser Zeit wahrscheinlich diese Miss von Israel, also war wirklich die schönste Frau von Israel. Aber es war etwas im Leben von David geschehen, wo er sagt hatte, mir reicht es bisher und nicht weiter. Ich bin gefallen und stehe durch die Gnade Gottes wieder auf. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt, es wird mich nicht mehr anmachen. Gott gebe dieses Umdenken in jeden von uns, bevor es zu spät ist. Und dann heißt es, und dieses Mädchen wurde zur Pflegerin des Königs und sie bediente ihn. Und jetzt lesen wir dieses Wort, aber, diesen Satz, aber der König erkannte sie nicht. Dieses Erkennen hat mit Sexualität zu tun, weil Beischlaf hat mit Erkennen im Alten Testament zu tun. Aber er kannte sie nicht. Das heißt, die ganze Sache war für ihn gestorben. Gott sei es gelobt und gedankt. Wir sehen hier die Auswirkung der inneren Verwandlung von David. Er war sozusagen, obwohl er ja den Herrn noch nicht kannte, mit Jesus am Kreuz seinen Lüsten und Begierden gestorben. Als Vorläufer dessen, der aus ihm kommen sollte, der Wurzelspross Isai, Jeschua HaMashiach, Jesus Christus, das wahre Opferlamm. Was bleibt uns von dieser Lektion? Was lernen wir aus dieser Lektion, die ja Gott uns gegeben hat in alten Bund? Und uns hilft nur das Wort. Wir müssen zurück ins Wort. Wir lernen. Entweder wir lernen oder wir lernen nicht. Gott gebe uns Gnade, dass wir im alten Bund diese ganzen Geschichten lesen und lernen. Die sind wichtig für uns, weil sie uns behüten. Lernen wir als Gottes Volk von David. Hier dürfen wir von David lernen. Die Berufung und Erwählung Gottes schützt nicht vor Sündenfall. Noch einmal. Die Berufung und Erwählung Gottes schützt nicht vor Sündenfall. Weiß ich auch als Berufener, Erwählter Gottes, dein Fleisch nicht bekehrt. Hier ist es das Kreuz von Golgatha, der Ort, wo wir mit Jesus, wie es in der Bibel drin heißt, und es muss gepredigt werden, weil es sonst keinen Sieg gibt. Es wird sonst keinen Sieg geben in unser geistlichen Leben. Es wird ein Fall sein, woraus schließlich ein Abfall kommt. wenn wir nicht unser Fleisch immer wieder ans Kreuz geben, mit Christus kreuzigen. Das Kreuz von Golgatha ist der Ort, wo wir mit Jesus mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben und durch die Taufe in den Tod Jesu wieder auferweckt sind, damit auch das neue Leben in uns offenbar wird, durch das Mitauferwecktsein, das Mitlebendig gemacht sein und das Mitversetztsein in himmlische Örter. Denn es steht, wer mit Jesus am Kreuz gestorben ist, nochmal, wer mit Jesus am Kreuz gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde und ist nicht mehr Sklave der Sünde und des Todes. So steht es in Römer 6,14. Denn hier heißt es in Römer 6,14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern unter der Gnade. De facto, der Schlüssel zum Sieg über die Sünde ist unsere Identifikation, unsere wahre Identifikation mit Jeschuas Kreuzestod auf Golgatha. Das Befreiungswerk von Jeschua am Kreuz enthält auch eine siebenfache Wirksamkeit der Kraft Gottes, welche mit der Botschaft vom Kreuz synchron freigesetzt wird, dort, wo diese Botschaft in die Herzen dringt, ja, wo sie gepredigt wird. Wenn sie nicht gepredigt wird, dringt sie nicht in die Herzen und im Glauben angenommen wird. Und die Frage ist doch heute, und ich frage heute hier in dieser Botschaft jeden Einzelnen, auch jeden einzelnen Prediger, wo wird in deiner Gemeinde, wo wird bei dir die Botschaft vom Kreuz gepredigt? Gebe Gott, dass dieses Wort jetzt durch dein Herz dringt. Wenn die Botschaft vom Kreuz nirgends gepredigt wird. Und ich sage dir etwas, lieber Bruder, lieber Schwester. Das mag jetzt hart sein, aber ich sage es nicht als Anklage, sondern ich sage es, weil es wahr ist. Wenn du das Kreuz in deinem Leben noch nicht erlebt hast, wirst du das Kreuz nicht predigen. Du wirst es scheuen. Aber es ist der Platz, wo Satan besiegt wurde. Es ist der Platz, wo alle Dämonen besiegt wurden. Und es ist der Platz, wo unser Fleisch besiegt wird. Wir kommen am Kreuz nicht vorbei. Das ist der Fakt. Es ist der Ort des Friedens für alle, die im Glauben zu dem Mann am Kreuz kommen. In Kolosser 1, 19 bis 20 lesen wir, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. So kommt unser Friede aus dem Opfertod Jeschua am Kreuz. Wo das Kreuz abgelehnt wird, kann Gottes Friede nicht im Herz einziehen. Jeschua sagte zu seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch. Der Herr sagt, komm zum Kreuz mit deinen Lasten. Früher, ich kann mich noch erinnern, wenn ich auch in Argentinien, in anderen Ländern gedient hat, da sang man die Lieder vom Kreuz. Heute hört man so viel Worship und Beautiful Worship und Anbetung und Lobpreis, aber viel zu wenig vom Kreuz. Und überall, wo Mega-Churches, Mega-Gemeinden entstehen, sehen wir auch, dass der Teufel reinschlagen kann. Er schläft ja nicht. Er weiß, dass der Herr bald kommt. Aber gerade weil er es weiß, hat er eine große Angriffsfläche, nämlich da, wo das Kreuz nicht gepredigt wird. Da ist viel Aufgeblähtheit, da ist viel Stolz, weil einfach die Beschneidung fehlt. Und die Wahrheit sagt es doch in der Schrift. Jeschua sagt es deutlich. Wer mir nachkommen will, er verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz und folge mir. Was soll das, wenn das Kreuz in unserem Leben fehlt? Ich möchte dazu einiges sagen und ich möchte diesen ersten Teil auch hier abschließen. Es sind einige Dinge, die wir erkennen müssen. Und hier lesen wir, was zu wenig gepredigt wird. Erstens, wir müssen etwas erkennen. Es sind sieben Punkte, die ich hier nenne. Erstens, erkenne, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt. Römer 6,6. Da wir dies erkennen, das ist die Frage, ob wir das erkennen oder erkannt haben bis jetzt. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es geht hier um das Wort gekreuzigt, mitgekreuzigt. Hierzu Galater 2,19, 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Können wir das aufrichtig von ganzem Herzen sagen? Kannst du das sagen? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Hast du das erlebt? Hast du Gott erlaubt, deine Pläne zu durchkreuzigen? Auch deine geistlichen Pläne, wie es aufwärts geht? Das gehört auch dazu. Ich habe sehr viel gesegnete Dienste gehabt, aber ich musste oft meine Dienste ans Kreuz geben und sterben lassen, weil Gott immer wieder was Neues wollte von mir. Er wollte meine Hingabe sehen. Und der Dienst ist nicht höher als unsere Beziehung zu Gott. Galater 5, 23-24 sagt, die aber den Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Galater 6,14. Mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ihr Lieben, schon allein in diesen vier Bibelstellen müssen wir passen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Punkt 2. Ich bin dem Gesetz der Sünde und des Todes gestorben und freigemacht. Lesen wir hierzu. Römer 6,2. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Also ich gehe nach diesem, was wir hier sehen, gekreuzigt, gestorben, beschnitten im Ausziehen des fleischlichen Leibes, mit Christus lebendig gemacht, die Feindschaft ist vergeben, gelöscht, am Kreuz genagelt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und all diese Dinge, das ist eine Folgereihe, das ist ein Dominoeffekt zum Segen, ein Segen, also ein Fallen vorwärts. Wenn wir schon fallen, fallen wir vorwärts. Wenn wir nicht unsere alte Natur wirklich mitkreuzigen, gibt es überhaupt gar keine wirkliche Auferstehung. Weil wir sind im Fleisch gebunden, wir sind im Fleisch festgenagelt. Darum heißt es, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Römer 6,7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Römer 6,10, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er für Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Römer 7,6, jetzt aber sind wir dem Gesetz, nämlich der Sünde und des Todes, losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir dem neuen Gesetz des Geistes dienen. Kolosser 3,3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 1. Petrus 2,24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. 2. Korinther 5,1,14. Denn die Liebe Gottes drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Amen. Wir sehen nochmal hier diese Reihenfolge. Mitgekreuzigt, mitgestorben. Nochmal. Mitgekreuzigt, mitgestorben. Das ist ein biblisches Muss, ist die Voraussetzung, dass wir den Sieg kriegen über diese Sache. Jetzt heißt es, jetzt kommt mitbegraben durch die Taufe in den Tod, als dritter Punkt. Römer 6, 3, 4. Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Das lesen wir weiter. So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Kolosser 2,12 bestätigt das nochmal, sagt, mit ihm begraben in der Taufe. Also, nochmal am Anfang. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben durch die Taufe. Es geht aber noch weiter. Jetzt kommt Punkt 4. Es hat mit der Beschneidung zu tun. Früher im alten Bund galt ja die Beschneidung des Fleisches, der Vorhaut. Aber jetzt gilt hier eine Beschneidung des Christus, nämlich im Ausziehen des fleischlichen Leibes, die Beschneidung des Herzens. Die ist am Kreuz. Kolosser 2,11. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Kolosser 3,9-10. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen, da kommt also eine Scheidung, ausgezogen und den Neuen angezogen habt. Also der alte Dieter ist gestorben, er ist mitgekreuzigt, er ist mitgestorben, mitbegraben durch die Taufe in den Tod und er ist beschnitten in der Beschneidung des Christus. Da ist eine neue Kreatur, die jetzt kommt, in Yeshua Mashiach, in Jesus Christus. Da ihr nochmal, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen, da nimmst du jetzt deinen Namen rein, angezogen hast, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, den er erschaffen hat. Fünftens, die Feindschaft ist getötet, die Vergehungen vergeben, der Schuldschein ist gelöscht. Kolosser 2, 13, 14, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn wohin nagelte? Ans Kreuz. Dort hat er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, im Kreuz, hat er den Triumph über sie, die Mächte und Gewalten gehalten. Durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat, heißt es in Epheser 2,15, durch das Kreuz wird die Feindschaft getötet. Durch das Kreuz. Und hier kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt. Und ich möchte das jetzt hier mal ganz deutlich und klar ankündigen. Viele meinen, dass wenn man immer nur Dämonen austreibt, dass es reicht. Nein, es reicht nicht. Wisst ihr, dass die Dämonen immer wieder zurückkommen, nämlich da, wo du am Kreuz vorbeigehst? Das ist der Fakt. Warum kommen denn Dämonen immer wieder zurück? Die wissen doch ganz genau, wenn wir den Ort der Beschneidung, den Ort des Sieges über den Tod und über den Teufel, wenn wir an diesen Ort vorbeigehen, weil wir einfach Angst haben, ja, da müssen ja wir sterben, da muss ich ja mein Fleisch beschneiden lassen, da muss ich ja meinen alten Menschen ja wirklich mitkreuzigen, das brauche ich nicht mehr. Aber so oft wir an diesen Ort vorbeigehen und das Kreuz in unserem Leben ablehnen, werden die Dämonen, die unreinen Geister wieder zurückkommen und dann geschieht das Prozedere immer wieder von Neuem. Du rennst von einer Versammlung zum anderen, wo ein erfolgreicher, vollmächtiger Diener Gottes ist, lässt dir da die Dämonen austreiben und dann kommst du nach Hause und fängst wieder von vorne an, bloß weil du zu feige warst, ans Kreuz zu gehen. Ihr Lieben, ich habe sehr oft und sehr viel Dämonen ausgetrieben. Aber ich möchte euch mal hier an dieser Stelle eine Geschichte sagen. Eine wahre Story. Ich war auf einer Freizeit in den Schweizer Bergen, hoch in Graubünden. Ich vergesse das nicht. Es ist viele Jahre her. Aber es waren, ich weiß nicht, waren es 40, 50 Leute, ich habe keine Ahnung mehr. Es waren alles Latinos. Ich war ja auch viele Jahre in Südamerika drüben rübergeflogen, wo ich drüben gedient habe. Also machte ich hier, sie luden mich ein, ich sollte eine Bibelfreizeit machen mit Latinos und ich war da. Und an einem Abend brachten sie einen Schweizer. Es waren ja alles, war ja in der Schweiz.
Und sie brachten einen jungen Mann, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber es war ein Riese von Gestalt. Und ich dachte, ja, was machen die jetzt da? Sie versuchten, von ihnen Dämonen auszutreiben. Er war offensichtlich gebunden. Und Gott verwehrte mir, da einzugreifen. Also ich saß auf meinem Stuhl und dann kamen 4, 5 gläubige Latinos, Geschwister im Herrn. Sie hielten den Mann am Boden fest und versuchten, die Dämonen auszutreiben. Und jetzt geschah etwas. Der Mann hatte so eine riesige Kraft. Die konnten den Mann überhaupt nicht halten. Und ich merkte, dass das Pendel umschwang. Das heißt, dass es nicht lange dauern würde und die jungen Leute würden rumfliegen. Weil einfach die Kraft dieser Geister stärker war. Und in dem Moment sprach der Herr zu mir, du geh jetzt hin. Und da stand ich auf und ich sag, bitte lass mich jetzt dran. Und da bin ich hin und ich habe nur ein paar Worte zu diesem Mann gesagt. Ich habe ihn ins Ohr geflüstert. Ich sage, hörst du mich? Dann nickt er mit dem Kopf. Und dann sage ich zu ihm, willst du wirklich frei werden? Und er sagte, ja. Dann sage ich zu ihm, sprich mir nach diese Worte. Jesus, ich komme ans Kreuz. Und er sprach mir nach, Jesus, ich komme ans Kreuz. Und dann sagte ich, sprich mir nach, Satan, du bist durch Jesus am Kreuz besiegt. Satan, du bist durch Jesus am Kreuz besiegt. Jesus, ich gebe mein altes Leben ans Kreuz. Ich bin mit dir gekreuzigt, gestorben und begraben. Mach das heute fest. Er sprach das Wort mir nach. Satan, hast du gehört? Ich bin mit Christus gekreuzigt, du hast keine Macht mehr über mich. Und wie er das gebetet hat, in dem Moment geschah etwas. Der Mann stieß einen Schrei aus, einen Befreiungsschrei, der war so gewaltig. Die waren alle still. Und dann sprang er aus seiner liegenden Haltung hoch. Und im nächsten Moment packte er mich. Er war ja viel größer wie ich. Und er war vielleicht so 28 Jahre alt. Er packte mich, drückte meinen Brustkorb. Ich dachte erst, oh Herr, was ist jetzt los? Er drückt mich. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er stieß einen Freudenschrei aus. Er war nicht mehr dieselbe Kreatur. Er packte mich, schleuderte mich im Kreis herum und schrie, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Und er war nicht mehr dieselbe Person. Er war frei. Er war frei von allen Torturen, von allen Plagen der Geister. Wisst ihr, durch was er frei geworden ist? Durch das Kreuz. Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sagen. Das ist der einzige Platz, wo wir frei werden. Solange wir leben, du und ich, müssen wir zum Kreuz gehen, um Befreiung zu erleben. Durch das Kreuz hat er nämlich die Feindschaft getötet. Die wird nicht daneben getötet. Wir können Lieder singen vor dem Kreuz, hinter dem Kreuz, neben dem Kreuz. Das berührt den Teufel nicht. Aber in dem Moment, wo wir, unser Ich, immer wieder unser Fleisch ans Kreuz geben, da hat er keine Macht über uns. Und jetzt kommt Punkt 6. Ich bin mit Christus mit auferweckt und lebendig gemacht als eine neue Schöpfung. Kolosser 2,12 sagt, in ihm bin ich auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt. Ich bin mit lebendig gemacht in ihm. Genau das erlebte ich mit diesem jungen Mann da oben in den Graubündner Bergen auf 2000 Meter Höhe. Epheser 2,5, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in himmlische Örter in Christus Jesus. Kolosser 1,13, versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe. Epheser 2,15, um in sich selbst einen neuen Menschen zu schaffen. Durch das Kreuz geschieht das, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und jetzt heißt es in 2. Korinther 5,16, 17. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, als ich eine neue Kreatur wurde. Daher kennen wir nun niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist ein Fakt. Und 7. Punkt,
was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Hast du Acht gehabt auf die Reihenfolge, die ich jetzt hier gebracht habe? Der Schlüssel zum Überwinderleben ist nun mal unsere Identifikation mit Jeschua am Kreuz von Golgatha. Wir brauchen das Kreuz. Ohne das Kreuz, ohne diese siebenfache Wirksamkeit des Kreuzes in unserem Leben, können wir nicht wirklich siegreich überwinden. Irgendwo werden wir immer stürzen. Darum müssen wir diesen Weg gehen. Der ist uns von Gott vorgeschrieben. Jakobus 1,18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. 1. Petrus 1,23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige bleibende Wort Gottes. Und alles, letztlich das Wort, 1. Johannes 5,4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Sehen wir, das Wort vom Kreuz ist eines der wichtigsten Botschaften überhaupt. Wo die Botschaft vom Kreuz fehlt, werden wir einfach, wenn es drauf ankommt, keinen Sieg haben. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist eine Gotteskraft. Und ich möchte hier abschließen, diese Thematik. Ja, ich kann es nicht ganz abschließen, es ist aber eine Teilbotschaft. Und ich möchte diese Teilbotschaft jetzt einfach mal abschließen mit einem Erlebnis. Ich habe darüber schon gepredigt. Es ist wirklich ein gewaltiges Zeugnis. Vor vielen Jahren diente ich in der Schweiz im Aarau, im Aargauer Hof. Wir hatten da unsere Versammlungen von Mission Maranatha. Und in der Pause ging ich im Gang und ich sah andere Räume, wo auch Leute rumliefen, alle gut gekleidet, junge Leute, dynamische Leiter, irgendwie waren es Angestellte, waren es Leute vielleicht, die angehende Manager waren, sie hatten meist alle blaue Anzüge an. Und ich traf dann ein, ich guckte und ich sah dann, das war ja eine Esoterik-Gemeinde, die sich hier versammelte. Die hatten hier Bücher über alles Mögliche, positiv denken und Buddha und alles. Esoterik hoch drei. Und dann dachte ich mir, oh, ich möchte mal gern den Leiter sprechen. Und dann kam ein junger, dynamischer Mann auf mich zu und er hatte sein Schildchen, sein Silberschildchen. Und der Herr sagte zu mir, sprich ihn an. Frag ihn, welche Bedeutung hat das Wort vom Kreuz für ihn? Und da sagte ich, sagen Sie mal, sind Sie hier der Prediger, der Verkündiger? Sagte er, ja, der bin ich. Sag ich, hören Sie mal, welche Bedeutung hat für Sie das Wort vom Kreuz? Und wisst ihr, was der mir gesagt hat? Er hat gesagt, das Wort vom Kreuz, und er fing es lachen an, ist mir eine Torheit. Wow. Ihr Lieben, ich habe es nie vergessen und ich werde es nie vergessen. Und ich möchte das für heute zum Abschluss dieses Themas bringen. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns, die wir errettet werden, ist es eine Gotteskraft. Vater, und ich bitte dich gerade jetzt, mach das Wort lebendig. Es war Lehre. Es war nicht irgendwie nur eine Predigt, sondern reine Lehre. Und du weißt es, wir brauchen die Beschneidung, wir brauchen das Wort vom Kreuz, wir brauchen das Kreuz in unserem Leben. Du selber hast gesagt, dass eine Nachfolge von dir ohne Kreuz unmöglich ist. Vater, und ich bitte dich durch den Heiligen Geist, dass du das Wort lebendig machst, dass sich niemand mehr scheut und dem Kreuz ausweicht, sondern sagt, Jeschua, ich komme zum Kreuz. Ich bringe, wenn ich da noch ungekreuzigt bin, ich bringe dir mein Fleisch ans Kreuz, weil es sich nicht bekehren kann. Ich bringe es hin. Ich möchte Sieg haben in meinem Leben. Ich möchte nicht immer wieder von einer Versammlung zur anderen laufen, um frei von Dämonen zu werden. Dass man bei mir Dämonen austreibt, sondern ich komme zu dir ans Kreuz. Und ich bringe dir meine verborgenen Lüste und Wünsche hin. Ich will nicht fallen, wie König David gefallen ist. Ich will nicht fallen, wie Achan gefallen ist.
Und in dieser, ich möchte nicht in der Verstrickung von Jakobus 1,14 hängen bleiben, sondern ich möchte frei sein. Ich möchte den Sieg haben durch deinen guten Geist. Und ich bitte dich darum, hilf mir, ich komme heute zum Kreuz. Mach das Wort lebendig in mir. Herr, hilf mir, dass ich mit deinem Kreuz gehe, dass ich mich nicht des Wortes des Kreuzes schäme, sondern dass ich es festhalte und dass ich mich zur Botschaft vom Kreuz stelle, weil es mir den Sieg gibt für ein siegreiches Überwinderleben in dir. Ich danke dir, lieber guter Vater im Himmel. Ich danke dir für deinen Sohn. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Wirke es in mir durch deinen Geist. Du hast das in mir angefangen und ich danke dir, dass deine Gnade größer ist und dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Jeschua Christus bin. Danke, Herr, dafür, dass du das Wort jetzt in mir lebendig machst. Ich nehme es an. Amen, Amen, Amen.